NDR Info. Themen des Tages.
Das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. VW-Werksschließungen und Streiks der IG Metall. Die Debatte um den Wirtschaftsstandort Deutschland ist in vollem Gange. In Berlin hat es dazu auch Treffen mit Ampelvertretern gegeben, wenn auch nicht zusammen. Wir hören gleich Einschätzungen aus der Automobilindustrie. Zweites wichtiges Thema. Nach der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Shammat gibt es erste Konsequenzen auf diplomatischer Ebene. Und Licht aus in Flensburg. Die komplette Stadtbeleuchtung ist gestern Abend ausgefallen und musste zum Teil per Hand angeknipst werden. Ob das heute anders aussieht, hören wir gleich. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Volkswagen ist jahrelang ein Exportschlager gewesen. Das Auto, bekannt weltweit. Nun steht die Krise beim norddeutschen Autobauer auch stellvertretend für die Strukturkrise in Deutschland. Drei Werke sollen hierzulande geschlossen werden. Es droht ein massiver Arbeitsplatzabbau in der gesamten Branche und bei Volkswagen auch Gehaltseinbußen bei dem Personal, das bleiben kann. Der Ruf nach politischem Handeln wird lauter und die Ampel kam dem heute nach, aber getrennt. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich gerade mit Industrievertretern, auch VW-Chef Blume soll mit dabei sein. Konkrete Ergebnisse werden hier nicht erwartet und Finanzminister Lindner hat seinen Termin noch davor angesetzt. Er sprach auch mit dem Mittelstand und schon in der vergangenen Woche wollte ja Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Deutschlandfonds aufsetzen, kam damit aber bei den Koalitionspartnern nicht gut an. Wo sieht sich die Politik also in der aktuellen Situation? Dazu Jan-Frederik Willems aus Berlin.
Kindertheater oder ernsthafte Anstrengung gegen die Wirtschaftsflaute? Diese Frage steht heute im Raum. Denn FDP-Fraktion und Kanzleramt haben am selben Tag zu zwei konkurrierenden Wirtschaftstreffen geladen. Willkommen auf der Insel mit zwei Gipfeln. Den Anfang macht am Mittag Finanzminister Christian Lindner.
Wir müssen sprechen mit der Industrie,
sagt der FDP-Chef und ist soweit d'accord mit dem Kanzler, nur um eine Spitze gegen Olaf Scholz einzubauen.
Aber die deutsche Wirtschaft ist eben nicht ausschließlich geprägt durch Industrieunternehmen, sondern zu gut drei Viertel durch Mittelstand, Handwerk. Die kleinen Betriebe, Freiberufler, Soloselbstständige haben ja ganz andere Bedürfnisse als große Konzerne und Industriebetriebe.
Und genau diese Bedürfnisse dürfen nach dem FDP-Treff freium die Verbände der Arbeitgeber, Handwerker, Familienunternehmer, Freiberufler und die Deutsche Industrie- und Handelskammer verkünden. Deren Hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben fordert, dass die Ampel wieder an einem Strang zieht.
Der erste Schritt ist, jetzt mal aufhören zu diskutieren, ob der Haushalt durchkommt, sondern Haushalt durchbringen. Dann, da gab es ja noch diese Wachstumsinitiative, die ergänzend zum Haushalt kommt. Da sind ja sogar die Auswirkungen im Haushalt schon eingepreist, dass die dann auch wirklich umgesetzt wird.
Außerdem müssten der Bund-Länder-Beschleunigungspakt, das sogenannte Deutschland-Tempo, umgesetzt, Energiekosten gesenkt und die Sozialabgaben reformiert werden. Eine lange Wunschliste, die der FDP heute diktiert wird. Die Situation der Wirtschaft sei aber so komplex, dass nicht ein Knopfdruck reiche, um das Problem zu lösen, so Wandsleben. Deshalb erwartet er einen weiteren Dialog in der Ampel.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Bundesregierung sich intern ein bisschen sortieren muss, um sich die Karten zu legen, um zu wissen, was sie dann gemeinsam vorschlagen.
Dass die Regierung gemeinsam etwas vorschlägt, das bezweifelt man in der Opposition. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, Julia Klöckner, kritisiert, dass die einzelnen Koalitionäre losgelöst voneinander einen Gipfelmarathon veranstalten. Dabei mangele es nicht an Gipfeln, sondern an Taten.
Der Wirtschaft geht ganz wichtige Zeit verloren, um diesen Standort hier wieder wettbewerbsfähig zu machen, beziehungsweise auch Wachstum und Stärke entwickeln zu können. Und insofern müsste die Ampel sich jetzt wirklich überlegen, folgen Taten oder beenden sie diese Koalition?
Vom Beenden will man im Kanzleramt zumindest noch nichts wissen. Dort hat um 16 Uhr Gipfel Nummer 2 begonnen. Mit dabei sind unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall sowie der Bundesverband der deutschen Industrie und die Autobauer Mercedes, BMW und Volkswagen. Gerade VW dürfte im Zentrum der Kanzleraufmerksamkeit stehen, seit die Sparpläne des größten deutschen Arbeitgebers bekannt geworden sind. Laut Betriebsrat sollen in Deutschland drei Werke geschlossen werden. Zehntausende Stellen sind in Gefahr. Scholz geht es einem Regierungssprecher zufolge jetzt darum, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern. Entscheidungen und konkrete Maßnahmen, ob in Sachen VW oder Industrie insgesamt, werden allerdings auch auf diesem Gipfel nicht erwartet. Dafür müssten die Ampelspitzen erst einmal miteinander sprechen und sich einigen. Heute jedenfalls reichte der gemeinsame Nenner nicht mal für einen gemeinsamen Gipfel.
Während in Berlin also an unterschiedlichen Standorten diskutiert wurde, hat die IG Metall Fakten geschaffen vor vielen Werkstoren in Deutschland. An Protestaktionen in der Nachtschicht haben sich auch im Norden Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Tagsüber hat es dann weitere Kundgebungen gegeben, zum Beispiel auch in Kiel und Rostock. In Niedersachsen war dann schon nach einer Dreiviertelstunde wieder Schluss bei den Verhandlungen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Arbeitgebern. Ein neuer Termin für weitere Verhandlungen ist auch noch nicht gefunden. Eine Einigung scheint also in weiter Ferne. Großes Thema bei den Streikenden natürlich auch die Nachricht von gestern, dass VW 3 Werke in Deutschland schließen will. Unsere Reporterin Lena Barthke war in Osnabrück und hat unter anderem mit Betriebsräten gesprochen.
Die Stimmung der Osnabrücker Belegschaft schwankt zwischen kämpferisch und besorgt. Denn die Auftragsbücher reichen nur noch bis 2026. Für den Betriebsratsvorsitzenden Jürgen Placke kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.
Das ist ja nun mal so, dass die Leute trotzdem weniger Geld im Portemonnaie haben. Es wird alles teurer und wir können ja deswegen nicht aufgeben. Wir haben kein Problem, dass unsere Fabrikkosten zu hoch sind oder ähnliches. Wenn wir Aufträge hätten, würden wir das zur Zufriedenheit aller und auch mit Gewinnen absolvieren können. Und das ist eigentlich das. Ne? Es fehlt uns die Arbeit und nicht das effiziente Arbeiten.
In einer Sache sind sich alle einig. Den Tarifstreit werden sie trotz der drohenden Schließungen mit breiter Brust antreten. IG Metall-Vertreter Stefan Soldanski fühlt sich zurückversetzt in die Zeit der Karmann-Insolvenz vor 15 Jahren.
Wir haben damals um diesen Standort hier gekämpft. Und wir haben zumindest ein Stück weit gewonnen, dass Osnabrück Automobilstandort geblieben ist. Und auch genau dieser Kampf brodelt ja gerade bei unseren Kolleginnen und Kollegen hier auch heute Nacht irgendwo wieder auf, wo wir sagen, wir wollen gemeinsam um den Standort kämpfen. Wir wollen, dass Osnabrück Automobilstandort bleibt. Und wir wollen, dass alle Kolleginnen und Kollegen hier am Standort auch eine Zukunft haben.
VW selbst hält sich mit Äußerungen zurück, sehr zum Ärger der Belegschaft. Pedro Gonçalves aus dem Betriebsrat bringt es auf den Punkt.
Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter macht sich jetzt Sorgen. Was passiert mit dem morgigen Tag? Können wir überhaupt noch unseren Kindern überhaupt noch anraten, eine Ausbildung hier bei uns im Konzern zu machen? Wie wird das denn sein mit einer Finanzierung vom Haus oder sonstige Pläne? Alles steht jetzt in der Schwebe mit diesen Horrornachrichten.
Soweit also auch Stimmen aus Osnabrück. Zum einen heute also Wirtschaftsgespräche in Berlin, zum anderen die Krise bei VW und der Arbeitskampf der IG Metall. Wo steht die deutsche Wirtschaft? Und wenn wir beim Beispiel Autoindustrie bleiben, wie düster ist die Lage? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Hildegard Müller gesprochen. Sie ist Präsidentin beim Verband der Automobilindustrie VDA. Und ja, die Stimmung ist aufgeheizt und die Angst geht um bei Beschäftigten. Was warten Sie also ganz konkret als Ergebnisse der heutigen Treffen? Was bräuchten Sie?
Als Ergebnis erwarte ich mir leider heute nicht sehr viel, aber wir brauchen dringend Ergebnisse. Denn auch wir haben eine Studie zu den Veränderungsprozessen durch die Transformation und die Auswirkungen auf die Beschäftigung. Und die zeigt ganz eindeutig, die Bundesregierung muss ins Handeln kommen. Wenn der Standort nicht attraktiver wird, wird es schwierig, hier Arbeitsplätze zu halten.
Sie haben schon gestern bei Hart aber fair die Studie erwähnt, die heute dann vorgestellt wurde, ganz passend als Termin. Und ein wichtiges Ergebnis lese ich raus, die Verschiebung beim Arbeitskräftebedarf. Ein Wegfall von weiteren 140.000 Stellen, so wie man die bis hierhin gebraucht hat. Aber das ist doch eigentlich schon länger bekannt, oder?
Ja, dass die Transformation Auswirkungen hat vom Verbrenner in Richtung Elektromobilität, das ist völlig klar. Bisher konnten wir allerdings auch immer ganz gut abpuffern, indem wir die neuen Berufsbilder entwickelt haben, indem neue Werke hier mit großen Kraftanstrengungen entstanden sind und investiert worden ist. Jetzt macht sich aber zunehmend deutlich, dass der Standort Deutschland international immer weniger wettbewerbsfähig ist. Wir weisen ja seit längerem darauf hin. Also insofern ist diese Erkenntnis nicht neu. Außerdem ist es kein Thema nur der Autoindustrie. Die Industrie insgesamt beklagt zu hohe Energiekosten. Wir haben hohe Bürokratiekosten, die Planungsgenehmigungsverfahren sind teuer, sehr, sehr langwierig, die Steuern und Abgaben sind höher als in anderen Ländern und summiert es sich halt auf und das macht in einer Zeit, in der der globale Druck immer mehr zunimmt, natürlich einen großen Druck auf die Industrie. Wir möchten hier investieren, wir möchten hier weiter Arbeitsplätze schaffen, aber dafür muss die Politik vom Reden ins Handeln kommen.
Und bevor wir gleich nach vorne schauen, doch aber einmal nochmal dieser Rückblick. Also wenn wir jetzt mit so einer Dringlichkeit darüber sprechen, aber die Dinge doch eigentlich immer benannt waren, auch während des ganzen Prozesses, heißt es dann, wir haben es zu lang laufen lassen?
Ja, sehr wahrscheinlich haben wir uns alle ein wenig von den guten Zeiten, sag ich jetzt mal, satt machen lassen und nicht mehr ausreichend daran gesehen, wie auch die Welt sich verändert. Und deshalb hilft ja immer nur nach vorne zu schauen. Ich glaube, wir alle sollten aus möglichen Fehlern lernen, müssen uns jetzt unterhaken, egal ob Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, auch Gewerkschaften im Übrigen, und versuchen, diese Herausforderung gemeinsam zu bewältigen. Und dafür müssen wir alle uns kräftig anstrengen und, wie gesagt, die entsprechenden Rahmenbedingungen bekommen.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, der Zeitdruck steigt natürlich. Also je länger man was laufen lässt, was in die falsche Richtung geht, desto schneller und desto aktiver muss man jetzt ja eben auch werden. Sie haben schon gesagt, der Standort Deutschland insgesamt, der müsste verbessert werden. Das wäre also erstmal Ihre Forderung Richtung Politik?
Ja, der BDI hat vor kurzem eine Studie herausgebracht, die sagt, 20% der Industrieproduktion in Deutschland ist gefährdet, wenn es nicht zu schnellen Handlungen kommt. Wir haben auch auf der EU-Ebene entsprechende Studien und deshalb muss die Politik da jetzt auch agieren. Die Probleme sind offenkundig. Die Energiepreise 3 bis 5 Mal zu hoch wie an wettbewerbsrelevanten Standorten. Arbeitskosten, Bürokratiekosten, ich habe das alles gesagt. Also die Erkenntnisse sind da. Man kann nicht mehr davon sagen, dass es ein Erkenntnisdefizit gibt, sondern man muss diese Realitäten anerkennen. Und Politik ist dann aufgefordert, bei allen Streitereien da intern, immer die Politik ist jetzt aufgefordert, schnell und entschlossen zu handeln und nicht zuzuschauen, wie ansonsten Industriearbeitsplätze verlagert werden.
Wenn wir vielleicht auch auf die Unternehmersicht kommen und greifen wir uns VW nur als Beispiel heraus, da ist ja schon seit längerem klar, dass bei der Elektromobilität die Volkswagen-Modelle deutlich teurer sind als das, was wir da von der Konkurrenz in China sehen. Also auch das war ja eigentlich absehbar. Muss man sagen, Unternehmen muss man auch stärker in die Pflicht nehmen, oder also die großen Fehlentscheidungen jetzt mal im Generellen gesprochen, die muss man auch aufarbeiten?
Also niemand ist sicherlich ohne Fehler, aber dass die Modelle teurer sind, hat zum Beispiel ja mit diesen Standortkosten zu tun. Wir haben andere Energiekosten, andere Lohnkosten und viele andere Bedingungen, als China das hat. Und das führt natürlich dazu, dass die Autos dann auch teurer sind. Darauf müssen wir reagieren und deshalb muss Politik an dieser Stelle handeln. Wir als Autoindustrie sind mit großen Investitionen dabei. 280 Milliarden Euro allein in den nächsten 4 Jahren, um mit unseren Produkten wettbewerbsfähig zu sein. Das sind wir, glaube ich. Wir sind weltweit der zweitgrößte Produzent von Elektroautos. Der Wettbewerb ist hart und intensiv, aber wir sehen uns dort zuversichtlich aufgestellt. Die entscheidende Frage ist, wo und an welchen Standorten können wir die Werke bauen, mit denen wir die Elektroautos produzieren.
Und wenn Sie gerade auch China angesprochen haben, die Kosten angesprochen haben, natürlich sind die Arbeitskosten da auch immer ein ganz großer Faktor. Sicherlich wollen wir nicht so wie in China auf dieses Niveau kommen, was unsere Arbeitnehmer hier in Deutschland angeht. Und trotzdem haben Sie ja eingangs auch schon die Gewerkschaften angesprochen. Was erwarten Sie von denen?
Ich erwarte, dass alle ihren Teil dazu beitragen. Deshalb stelle ich mir die Frage, ob hohe Lohnforderungen jetzt der richtige Punkt sind. Wir haben ja zurzeit auch die Tarifgespräche in der Metallindustrie laufen. Ich glaube, wir müssen alle uns mit dieser Situation auseinandersetzen und einen Teil dazu beitragen. Sichere und gute Arbeitsplätze ist ein hoher Wert. In der Automobilindustrie wird auch überdurchschnittlich gut bezahlt im Verhältnis zu anderen Industrien. Ich verstehe jeden Arbeitnehmer, der da höhere Erwartungen hat, aber ein sicherer Arbeitsplatz ist ja auch etwas wert.
Sagt Hildegard Müller, sie ist Präsidentin beim Verband der Automobilindustrie VDA. Und wir bleiben noch beim Thema.
NDR Info. Die Meinung.
Die Probleme sind also lange bekannt, helfen Spitzengespräche da weiter, noch dazu getrennte? Lieber nicht regieren als gegeneinander, meint Martin Polanski aus dem Hauptstadtstudio.
Deutschland im Herbst 2024. Auf der einen Seite die Wirtschaftslage. Das Land schleppt sich das zweite Jahr in Folge durch eine Rezession. In der Autoindustrie drohen Massenentlassungen und Werksschließungen. Abstiegssorgen machen sich vielerorts breit. Auf der anderen Seite die Bundesregierung. So offen wie nie zeigt sie, dass sie in der Wirtschaftspolitik ganz unterschiedliche Richtungen verfolgt, dass kaum noch etwas zusammenpasst. Ob beim Thema Schuldenbremse, Subventionen für Großunternehmen oder Steuerentlastungen für den Mittelstand oder die Beschäftigten. SPD und Grüne setzen auf den lenkenden Staat. Die FDP hofft auf neue Dynamik durch weniger Staat. Und so offen wie nie zeigen die drei führenden Koalitionspolitiker Scholz, Habeck und Lindner, dass sie inzwischen in erster Linie auf eigene Rechnung spielen, kaum noch den Willen haben, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Der SPD-Kanzler lädt zum Industriegipfel und ignoriert dabei seine beiden wichtigsten Minister. Der FDP-Finanzminister lädt zum Gegengipfel mit dem Mittelstand ein und der Wirtschaftsminister von den Grünen hat gerade erst ein Ideenpapier für schuldenfinanzierte Subventionen vorgelegt, das mit der FDP definitiv nicht zu machen ist. Alles unabgestimmt, vieles schon ausgerichtet auf den kommenden Bundestagswahlkampf. Die Ampelkoalition ist vor der Zeit in ihrem Herbst angekommen. Eine gemeinsame, kraftvolle Antwort auf die Herausforderungen für den Standort Deutschland ist von dieser Koalition nicht mehr zu erwarten. Eher verschärft das Gegeneinanderregieren die Krise. Aber eine Koalition, die nicht mehr zusammenfindet, muss sich die Frage stellen, warum sie überhaupt noch ein Jahr lang zusammen regieren will. Wer zieht die Reißleine?
Das war die Meinung heute Abend von Martin Polanski aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Zu unserem zweiten großen Thema. Die iranische Justiz hat gestern auf ihrem offiziellen Portal die Vollstreckung des Todesurteils gegen Shamjid Shammat bekannt gegeben. Der deutsche Iraner war im August 2020 von iranischen Behörden festgenommen worden und als angeblicher Terrorist zum Tode verurteilt, weil er an einem Anschlag auf eine Moschee beteiligt gewesen sein soll. Aber sein Teilgeständnis ist wohl unter Folter erzwungen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Hinrichtung heute einen Skandal. Teheran wiederum hat jede Kritik zurückgewiesen. Gleich hören wir Einschätzungen von Amnesty International. Vorher erklärt Christina Nagel noch, wie die Bundesregierung reagieren könnte.
Was kann die Bundesregierung nun tun?
Das Auswärtige Amt hat in einem ersten Schritt den Leiter der iranischen Botschaft einbestellt. Ein übliches Verfahren, das dazu dient, auf diplomatischer Ebene offiziell Protest zum Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus hat der deutsche Botschafter in Teheran beim iranischen Außenminister gegen die Hinrichtung protestiert, die Außenministerin Baerbock sehr deutlich als Ermordung bezeichnet hat. Dass es die Bundesregierung angesichts der Schwere des Falls bei diesen üblichen diplomatischen Schritten bewenden lässt, ist nicht zu erwarten.
Welche Wirkung hätten Maßnahmen auf diplomatischer Ebene?
CDU-Chef Friedrich Merz, der sich als politischer Pate für den Regimekritiker Shammat eingesetzt hatte, hat sich für eine Ausweisung des iranischen Botschafters ausgesprochen. Damit würden die diplomatischen Beziehungen sichtbar auf eine niedrigere Stufe gestellt. Das Problem? Der Iran hat derzeit keinen Botschafter in Berlin. Es gibt deshalb auch den Vorschlag aus den Reihen der Union, das iranische Generalkonsulat in Frankfurt am Main zu schließen. Ein Vorstoß, den Außenministerin Baerbock Mitte Oktober bereits einmal abgelehnt hat. Sie befürchtet, dass der Iran im Gegenzug die deutsche Botschaft in Teheran schließen könnte. Damit würde Deutschland eine wichtige Kontaktstelle und Informationsquelle wegbrechen.
Was wäre mit weiteren Wirtschaftssanktionen?
Schon länger stehen Forderungen im Raum, bestehende Wirtschaftssanktionen zu verschärfen oder neue zu verhängen. Deutschland ist nach wie vor einer der wichtigsten Handelspartner des Iran, weshalb es hier aus Sicht des Unionsaußenpolitikers Jürgen Hart durchaus Einflussmöglichkeiten gibt. Sein Vorschlag: Jedes Mal werden neue Warengruppen und weitere Personen auf die Sanktionsliste gesetzt. In den Iran exportiert werden Maschinen und Produkte, die unter anderem für die medizinische Versorgung wichtig sind. Sanktionen in diesem Bereich dürften also spürbare Folgen in der iranischen Gesellschaft haben.
Soweit Christina Nagel. Sie hat Optionen der Bundesregierung erklärt. Bisher hatte die Bundesregierung im Fall Shammat ja eben auf stille Diplomatie gesetzt, offenbar aber ohne Erfolg. Ich habe heute Nachmittag mit Ruth Jüttner sprechen können. Sie ist Teamleiterin Regionen und Themen bei Amnesty International in Deutschland. Und sie gefragt, wenn man nun aber alle Gespräche abbricht, die diplomatischen Wege, dann hat man ja gar keinen Einfluss mehr, oder?
Das Problem ist, dass die Bundesregierung von Anfang an sich sehr bedeckt gehalten hat und eigentlich nicht deutlich gemacht hat, wie sie sich für Jamshid Shammat eingesetzt hat. Alles, was wir gehört haben, war, dass sie auf stille Diplomatie gesetzt hat. Und diese Hinrichtung zeigt eigentlich sehr deutlich, dass diese stille Diplomatie vollkommen gescheitert ist. Unsere Erfahrung als Menschenrechtsorganisation ist es, dass es wichtig ist, dass die Bundesregierung sich auch öffentlich für Einzelfälle einsetzt, dass sie sich öffentlich gegen eine Hinrichtung ausspricht, dass sie sich öffentlich für die Freilassung einsetzt. Und diese Einschätzung teilt übrigens auch seine Familie.
Wir haben ja von seiner Tochter oftmals eben auch die Aufforderung gehört an die deutsche Bundesregierung. Jetzt hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock aber wirklich betont, man habe jeden Tag an dem Fall Schamat gearbeitet. Meinen Sie, die Bundesregierung hatte kein Druckmittel in der Hand oder woraus, also leiten Sie ab, warum es stille Diplomatie sein sollte?
Wir erleben das ganz häufig, dass auch in anderen Fällen die Bundesregierung immer auf dieses Mittel setzt, dieser stillen Diplomatie. Und wir haben aber, wie gesagt, ganz andere Erfahrungen gemacht, dass es eben auch wichtig ist, öffentlichen Druck zu machen. Und ich denke, was jetzt nötig ist, ist nicht nur die Ankündigung, dass Konsequenzen gezogen werden, sondern dass jetzt auch wirklich Taten folgen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist nach unserer Auffassung, dass die Verantwortlichen im Iran, die an diesen Verbrechen gegen Jamshid Chammat beteiligt waren, zur Rechenschaft gezogen werden. Und hier kann die Bundesregierung ganz konkret tätig werden. Denn im Fall von Jamshid Chammat hat seine Tochter Gazelle zusammen mit dem ECCHR im Sommer 2023 eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gegen die iranische Justiz, gegen den Geheimdienst gestellt. Und diese Anzeige ist nun schon seit einem Jahr bei den Behörden. Und was jetzt erfolgen muss, ist, dass der Bundesjustizminister die Anwaltschaft dabei unterstützen muss, dass die Ermittlungen jetzt vorangetrieben werden und dass die Haftbefehle gegen die iranischen Beteiligten, die eben an diesem Verbrechen gegen Jamshid Chammat beteiligt sind, ausgestellt werden.
Es steht ja zu befürchten, wenn das nicht passiert, dass wir jetzt zwar heute über Chammat sprechen, der Fall die Öffentlichkeit erreicht, aber dass es auch langfristig gesehen keine Auswirkungen hat. Also wir stehen ja quasi auch an dem schlimmen Punkt, dass er nun bereits hingerichtet ist. Also wären dann Reaktionen auch gerichtet auf andere Fälle, also auf die Zukunft, oder geht es wirklich um seinen dann auch im Nachhinein noch?
Es ist auf der einen Seite wichtig, auch in seinem konkreten Fall diese strafrechtlichen Ermittlungen zu machen. Und gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit im deutschen Recht nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip, dass der Generalbundesanwalt ein Strukturermittlungsverfahren einleitet. Und das bezieht sich dann auf viele Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Folter, die systematisch angewendet wird. Und da würden dann eben auch Ermittlungen in anderen Fällen eingeleitet werden, um über den Einzelfall hinaus die systematischen Verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Iran leider an der Tagesordnung sind, hier von den Justizbehörden in Deutschland ermittelt werden und, wenn man die Täter identifizieren kann, über Haftbefehle dann auch irgendwann vor Gericht stellen zu können.
Soweit Ruth Jüttner. Sie ist Teamleiterin Regionen und Themen bei Amnesty International in Deutschland und sagt zum Fall Chammat, stille Diplomatie funktioniert nicht. Und zum Schluss noch in den Norden. Am Wochenende haben wir ja alle auf Winterzeit umgestellt. Das heißt, es wird noch früher dunkel. Und in Flensburg ist das zunächst auch geblieben gestern Abend. Die Straßenbeleuchtung ist nämlich ausgefallen. Heißt, keine Laterne, keine Neonleuchte über den Straßen. Da merkt man wahrscheinlich auch erstmal, wie viel das ausmacht. An wichtigen Stellen, belebten Kreuzungen, zentralen Plätzen, Fußgängerzone, konnte dann per Hand das Licht angeschaltet werden, aber eben nicht flächendeckend. Und jetzt die Frage: Ist das immer noch so? Dazu habe ich Per Holdensen in der Leitung. Er ist Sprecher der Stadtwerke Flensburg. Schönen guten Abend.
Im Prinzip ist es immer noch so, aber nicht mehr ganz so schlimm, weil wir den Tag genutzt haben, um weitere Straßen per Hand dazuzuschalten. Und wir sind ja, wie sagt man so schön, guter Hoffnung, dass wir das vielleicht auch hinbekommen haben, im Laufe des Abends die Straßenbeleuchtung komplett wiederherzustellen. Das klärt sich innerhalb der nächsten anderthalb Stunden.
Ja. Vielleicht fangen wir doch mal vorne an, Herr Holdensen. Wie viele Laternen haben Sie denn in Flensburg?
Es sind einige Tausend, rund 7000, das sind schon so ein paar Stück. Und die sind aber alle, wir müssen nicht jede einzeln anschalten. Es muss also nicht irgendjemand auf die Laterne raufkrabbeln und da einen Schalter rumlegen. Sondern die sind natürlich gebündelt und man kann an einem Schaltschrank dann eine komplette Straße oder einen Straßenzug an- oder wieder ausschalten. Dann.
Und das heißt, wie viele Kollegen und Kolleginnen von Ihnen sind da jetzt gerade unterwegs an den Schaltkästen?
Im Moment gar keine, weil wir darauf setzen, dass wir wieder automatisch schalten können. Es waren aber gestern schon so 10 bis 12 Kollegen unterwegs, um die Schaltung vorzunehmen. Das darf nicht jeder machen. Technisch sagt man, es muss jemand die Berechtigung zum Schalten haben, weil das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, an den Schaltkästen zu arbeiten. Und Deswegen können wir eben nicht alle Kollegen, die wir haben, dafür einsetzen, das zu machen, sondern nur die, die auch wirklich die Fachkompetenz dafür haben. Soll ja nicht mehr kaputt gemacht werden, als schon kaputt ist.
Nee, das wäre schlecht. Und das bringt mich auf die nächste Frage. Was ist denn kaputt gewesen? Also spricht man dann da von ist ein Kabel durchgebrannt? Ich als technischer Laie kann mir gar nicht vorstellen, was so eine große Anlage außer Gefecht setzt.
Ja, also wir haben ein spezielles System, das nur für die Straßenbeleuchtung zuständig ist, sozusagen. Da haben wir auch noch ein redundantes System. Das ist also nochmal das Gleiche, das eigentlich genutzt werden soll, wenn das erste System ausfällt. Leider sind beide Systeme kaputt gegangen und es lag wohl an einer Spannungsschwankung, die dann ja volkstümlich würde man wahrscheinlich sagen einen Kurzschluss verursacht hat. Auf jeden Fall sind die Netzteile dieser beiden Geräte kaputt gegangen, so dass sie nicht mehr arbeiten konnten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Herr Holmsen, Sie sind vorsichtig optimistisch, dass das alles wieder läuft und ansonsten aber spätestens bis Ende der Woche alle Lampen wieder an?
Davon gehen wir auf jeden Fall aus. Aber ich glaube, dass wir auch vielleicht das sogar heute Abend noch hinkriegen werden. Ja, das wird sich, wie gesagt, bis zwischen 6 und 7 Uhr wird sich das klären.
Wir drücken die Daumen. Danke für Ihre Zeit. Das war Per Holtensen, er ist Sprecher der Stadtwerke Flensburg. Dort ist gestern Abend die Beleuchtung in der Stadt zum Teil ausgefallen, weil Kollegen konnten das zum Teil auch händisch nachregeln. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.